Jetzt läuft die Aufnahme. Hallo Andreas.
Servus Sebastian.
Ich darf alle recht herzlich begrüßen. Das ist die 11. Folge vom Steuerfunk-Podcast. Jetzt haben wir eine Schnapszahl, jetzt müssen wir einfach erstmal einen Schnaps trinken. Auch diese Folge nehmen wir auf am 12. September 2025. Sie wird veröffentlicht werden am 28.09.2025. Wer sind wir? Den wir schon gehört haben, ist Andreas Sprenger, Steuerberater aus March. Mein Name ist Sebastian Loser, Finanzbeamter aus Karlsruhe. Wir machen das Ganze zusammen in unserer Freizeit. Das Ganze ist deshalb keine Rechtsberatung. Und wer sich informieren will, wie das Ganze rechtlich abzusichern ist, was es so zur Lohnsteuer, zur Sozialversicherung gibt, dem sei Folge 1 unseres Podcasts empfohlen. Da haben wir nämlich drüber gesprochen, über die Anrufungsauskunft nach § 42e und die Auskunft bei der Krankenversicherung nach § 28h SGB IV. Da kann man das alles entsprechend nachhören. Heute aber geht es uns einfach darum, ein bisschen über die Lohnsteuer, die Sozialversicherung zu reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und ich freue mich, dass du, Andreas, wieder mit am Start bist.
Tja, und also wie gesagt, wichtig, bin ja hier in Freiburg, der friedliebenden Stadt. Niemand soll sich ärgern. Das liegt mir persönlich am Herzen. Man ärgert sich so viel im Alltag. Auch wenn wir mal anderer Meinung sind, das ist halt eine Meinung. Wir sehen tatsächlich immer dahinter die Arbeit, die sich Gesetzgeber, Behörde, Verbände, Sozialversicherung macht mit dem ganzen Thema. Wir müssen es ja alle gemeinsam täglich bewältigen. Und das liegt uns am Herzen, also kein Ärger. Und Sebastian, heute haben wir so ein bisschen interessante Themen, so ein bisschen Leichtes nach dem Ende der Sommerferien. In Baden-Württemberg sind sie jetzt zu Ende. Wohnraumüberlassung hast du genannt.
Ja.
Aufmerksamkeit und dann so ein bisschen was Spannendes, Aktuelles zur Aktivrente. Ich bin ja schon jetzt bin ja schon Rentner, lustigerweise, immer noch aktiv. Also für mich passt beides. Das sind drei schöne Themen.
Wir können auch dann bei der Aktivrente auch noch kurz einen Ausflug machen in den anderen Teil vom Koalitionsvertrag, der noch nicht im Gesetzesvorhaben ist, nämlich die Teilzeitprämien, die Mehrarbeitszuschläge. Ja. Soweit man da schon das eine oder andere in den Veröffentlichungen auf Internetseiten und so lesen.
Ja, damit auch unsere Zuhörer einfach da aktiv, also wirklich so ein bisschen am Laufe sind, ja. Weil halt doch jetzt auch von der Mandantin die erste Frage kommen. Das ist mit der Aktivrente und so weiter. Deswegen einfach, was man halt so wisse und genau.
Wie der aktuelle Stand ist. Und dann steigen wir doch gleich ein in die Wohnraumüberlassung. § 8 Absatz 2 Satz 12 Einkommensteuergesetz. Eine Regelung, die vor ein paar Jahren ins Gesetz gekommen ist, die ich persönlich unheimlich spannend finde, weil es die Möglichkeit eben gibt, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung überlässt, dann entsteht ja hier grundsätzlich ein geldwerter Vorteil in Höhe der ortsüblichen Miete, und zwar der Warmmiete, muss man hier eigentlich sagen. Und das ist der geldwerte Vorteil, der entsteht. Davon würde man dann, wir haben es in der letzten Folge besprochen, die Zuzahlung des Arbeitnehmers abziehen, der Differenzbetrag wäre Lohn zu versteuern. Und da hat man vor ein paar Jahren eben eingeführt und hat gesagt, naja, die ortsübliche Miete ist schon der richtige Ansatz, aber es gibt eben die Möglichkeit im 8 Absatz 2 Satz 12, dass man sagt, man braucht nur 2/3 der ortsüblichen Miete, das sei der richtige geldwerte Vorteil, davon die Zuzahlung des Arbeitnehmers weg und dann, weil da noch ein positiver Betrag entsteht, wäre der als Arbeitslohn zu versteuern. Wenn er das nicht ist, dann würde eben kein Arbeitslohn anfallen. Das Ganze gilt aber eben nur für Wohnungen bis 25 Euro der Quadratmeter. Man wollte also die Luxusvilla mit dem goldenen Wasserhahn nicht begünstigen.
Jetzt machen wir ein Beispiel in Freiburg. Nehmen wir an, ortsübliche Miete wäre 800 Euro und Nebenkosten 200 Euro, also da spricht man jetzt der Sebastian Loser aus der Seele, auch für die Praktiker, für die dran denke. Das geht um die Gesamtmiete, also inklusive Nebenkosten. Also nehmen wir an, ortsübliche Miete 800 Euro bis 200 Euro Nebenkosten. Und jetzt sagt der Arbeitgeber, ich vermiete Sie für, machen wir mal 800 Euro. Ganz einfacher Fall, wird erst der Steuerrechner sagen, okay, also eigentlich 1.000 Euro ist die ortsübliche Miete. Arbeitnehmer zahlt 800 Euro dazu, also Eigenanteil, bleibt übrig, Sebastian, eigentlich erstmal etwa der Vorteil 200 Euro. So, und jetzt käme die Berechnung. Die 200 Euro, wir rechnen anders, wir sagen 1000 Euro ist die ortsübliche Miete. Dann dürfen wir davon ein Drittel abziehen. Ne?
Ja. Okay.
Ein Drittel, das wären, dann wären übrig 666,66 Euro, wenn ich richtig rechne, oder?
Ja, genau.
Genau, der Arbeitnehmer zahlt aber 800 Euro, also kein geldwerter Vorteil.
Genau.
Weil der Nachlass von 200 Euro liegt in der Range von 33%, ein Drittel.
Ja.
Oder andersrum, wenn man sich optimieren würde, man sage, Sie, die Wohnung kostet 1000 Euro am Markt, ich vermiete sie Ihnen für 666,66 Euro, machen wir 690 Euro, dass nichts passiert. Und dann wäre dieser Preisnachlass, also Sebastian, ein Drittel, ja, das ist schon heftig, ne? Der wäre dann tatsächlich kein Geld, also steuerfreier geldwerter Vorteil oder kein geldwerter Vorteil, also muss man es richtig formulieren.
Ja. Also das Schöne an der Geschichte ist ja eigentlich zwei Sachen. Das eine ist natürlich, du hast jetzt schön gesagt, das fällt mir da wieder Stein vom Herzen. Du hast ja gleich die 666,67 Euro genommen, sodass du nochmal einen Sicherheitszuschlag machst, weil natürlich Miete steigt ja im Moment in den allermeisten Städten. Das heißt, du musst nächstes Jahr schon wieder nachsteuern mit deiner Miete und alles, wenn du ein bisschen Luft lässt. Und das andere, den anderen großen Vorteil fand ich halt tatsächlich, man kann das ja eine Wohnungsgestellung vom Arbeitgeber haben oder hier haben wir sogar auch wieder die Möglichkeit im Konzernbereich vom verbundenen Unternehmen das Ganze vergünstigt zu bekommen. Das ist ein großer Vorteil und ich denke halt gerade, früher war das ja vielleicht üblicher mit der Wohnraumüberlassung durch den Arbeitgeber und gerade wenn man so einen Altbestand hat, da hat man vielleicht die Mieterhöhungen auch nicht immer mitgemacht. Und wenn man die Mieterhöhung natürlich nicht immer mitgemacht hat, dann ist irgendwann der geldwerte Vorteil entstanden und mit der Einführung dieser Regelung ist er wieder weggefallen. Was ich eben ein bisschen, ich habe das schon in unserem Vorgespräch gesagt, was mich ein bisschen verwundert ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Regelung noch nicht besonders oft und viel genutzt wird von den Arbeitgebern, weil wir haben ja gerade Wohnungsnot und ich hatte eigentlich schon gedacht, dass vielleicht mehr Arbeitgeber diese Regelung jetzt in Anspruch nehmen, um ihren Arbeitnehmern hier halt eine Wohnung zu einem bezahlbaren Betrag zu übergeben, weil sie eben dieses eine Drittel, was man hier nicht versteuern muss über diese Bewertungsregelung, die wir hier im 8.2 Satz 12 haben, dass da mehr Arbeitgeber das machen. Aber ich glaube, du hast da die richtige Erklärung.
Genau, und bei uns in Freiburg habe ich ja hier massiv das Problem, dass Leute, die normal verdienen, gar keine Wohnung mehr finden. Also das ist bei uns wirklich also katastrophal. Nehme ich an, jemand, was mit normalen Berufen findet, in Freiburg keine Wohnung. Und bei uns geht gerade Diskussion, dass ganz viele Neubauten tatsächlich jetzt von Arbeitgebern erstellt werden, die dann wirklich verbilligt vermieten wollen. Und die kommen jetzt alle so langsam auf den Markt. Das wird auch hier bös diskutiert. Man soll doch für alle Wohnungen bauen, aber die Arbeitgeber sagen schon tatsächlich, also wir wollen zuerst mal unsere Mitarbeiter versorgen. Das heißt, Sebastian, du hast gesagt, es gibt so eine Evaluierung, aber ich glaube, das kommt erst jetzt, weil jetzt tatsächlich die erste Wohnungen fertig werden und auch von Betriebsangehörigen belegt werden. Ja. Wir sehen es auch bei den Handwerkern, man hat schon auch große Handwerker und die sagen dann, ja klar, das sind alles Wohnungen, die zum Beispiel jetzt pro Block von einer großen Firma erstellt werden und die jetzt dann wohl ab Sommer, Herbst in die Vermietung gehen und zwar an Betriebsangehörige. Insoweit ist es.
Wird dann spannend, weil dann wird die Regelung ja mehr Anwendung finden.
Genau.
Und das macht natürlich dann die Sache wirklich spannend und interessant, weil dann wird man natürlich vielleicht auch auf das ein oder andere Problem noch aufmerksam werden.
Was weil zum Beispiel die Uniklinik zum Beispiel oder andere große Arbeitgeber, die sehen das Problem schon. Wir haben
Mit dem Krankenschwesterngehalt oder
Krankenpflegegehalt
in Freiburg, das stelle ich mir schon ambitioniert vor.
Ja, klar, und vor allem bleibt ja für die Familie dann nichts mehr übrig. Ne? Also du hast dann den Arbeitsplatz in Freiburg, wenn du ziehst raus ins Umland, hast, wenn man jetzt mit der Pflege arbeitet, natürlich schlechte auch Möglichkeiten, morgens früh zur Arbeit zu kommen. Ja. Und bei uns ist die Uniklinik und da sind auch große Player dabei, auch diese Sozialkonzerne, die da jetzt für ihre Pflegekräfte bauen. Also ich bin ein bisschen optimistisch. Sebastian, was mir an der Regelung gefällt und was ich nochmal hinterher aufweisen will, wenn ich jetzt eine verbilligte Wohnraumvermietung durch einen Arbeitgeber habe, erstens, was der Sebastian sagt, gehen Sie nicht an die 66,6%, machen Sie 70%, dass man ein bisschen Luft habe. Weil ist ortsübliche Miete, ist gar nicht so einfach. Aber Sebastian, die andere Steuerbegünstigung, 50 Euro freie Grenze, Fahrtkostenzuschuss für öffentliche Verkehrsmittel, die sind davon überhaupt nicht gerührt. Das wird Nein. immer wieder, also
nicht komplett eigenständige Regelung daneben.
Ja, es ist wie so ein Apothekerschrank. Also nochmal, Sie kennen doch in der alten Apotheke diese großen Apothekerschränke. Und wenn ich jetzt bestelle, ich will verbilligte Wohnraumüberlassung, dann kriege ich die aus der großen unteren Schublade. Aber wenn ich jetzt noch eine 50 Euro Freigrenze verwende will, ja, dann geht der Apotheker oder der Steuerrechter in die obere Schublade, sagt, da oben haben wir noch 50 Euro. Oder mache ich, gibt es noch den Fahrtkostenzuschuss für öffentliche Verkehrsmittel? Steuerfrei, ja, als zusätzliche Arbeitgeberleistung. Also es ist wirklich wie so ein großer Apothekerschrank. Und der Patient kann eben mit Kopfschmerztablette und fiebersenkenden Mitteln und weiß ich was, Blutdrucksenker nach Hause gehen. Das gibt es nebeneinander. Und die Regelung, die ist eigentlich schön und sie stört eben nicht die anderen geldwerten Vorteile.
Ja, das und genau das ist ja das, die Idee von unserem Podcast, auch mal so Regelungen, die eher unbekannt sind, einfach mal ans Licht der Öffentlichkeit zu zerren, damit die vielleicht doch auch ein bisschen bekannter werden und man einfach weiß, wie die eigentlich funktionieren und wie das Zusammenspiel mit den anderen Regelungen ist.
Aber der Handwerker, der für seine Mitarbeiter eine Wohnung anmietet irgendwo, also es muss dem Eigentum vom Handwerker stehen. Also wenn jemand jetzt, kennen Sie Handwerker, die kommen ja rum und dann sagt die alte Dame, ja, ich ziehe jetzt ein Altersheim, vermiete ich die Wohnung, sagt der Handwerker, Sie, ich würde eine Miete für meinen Geselle, was kostet denn? 1000 Euro, ja, okay. Und er vermietet sie dann weiter an den Mitarbeiter für 750 Euro. Auch dann wäre dieser geldwerte Vorteil, dieser Preisnachlass von 250 Euro, so verstehe ich Sebastian, begünstigt. Ne?
Richtig, also es heißt ja in der Regelung, der Arbeitgeber stellt die Wohnung, ob die dem Arbeitgeber gehört oder ob er sie anmietet und dann wieder weitervermietet, das ist völlig wurscht, darauf kommt es gar nicht an, sondern es geht eben nur darum, dass eben der Arbeitgeber die Wohnung an den Arbeitnehmer überlässt. Und wie du gesagt hast, das ist einer der klassischen Fälle, für die es auch gedacht ist, dass ich eben die Wohnungen entsprechend als Arbeitgeber anbiete und sie dann mit einem entsprechenden Abschlag an den Arbeitnehmer weitervermieten kann, damit er sich das noch leisten kann. Und dann wäre es ja auch kontraproduktiv, wenn man es anders machen würde, wenn man dann wieder den geldwerten Vorteil in voller Höhe versteuern würde, weil dann könnte man dieses Förderziel gar nicht erreichen.
Aber wir haben natürlich schon auch in der Beratungspraxis immer wieder wirklich auch Nachfrage, gerade von Handwerker. Ich sage, Mensch, ich muss was machen für die Personal, ich muss Personal finden und da gerade mit den ausschauen. Na, wenn Sie Wohnungen im Bestand haben oder wenn Sie an eine drankommen, denken Sie dran, verbilligte Wohnraumüberlassung ist eben steuerlich begünstigt. Und das ist auch für die Sozialversicherung übernommen, das war am Anfang ein bisschen schwierig, aber es gilt auch in der Sozialversicherung, also der Betrag, der steuerfrei gewährt wird, der ist auch sozialversicherungsrechtlich kein Arbeitsentgelt.
Gut, ich würde sagen, haben wir die Regelung ausreichend dargestellt. Springen wir zur Aufmerksamkeit. Die Regelung finden wir ja in der Richtlinie. Richtlinienregelung 19.6 in der Lohnsteuerrichtlinie. Und ich hätte gerne einfach nochmal mit dir über den ersten Teil, Absatz 1 davon gesprochen. Das ist ja die klassische Aufmerksamkeit, dieser Sachbezug bis 60 Euro, den ich meinem Arbeitnehmer anlässlich eines besonderen persönlichen Ereignisses des Arbeitnehmers gewähren kann. Und da einfach, ich habe gedacht, es geht jetzt schon langsam auf Weihnachten zu und das ist so dieses klassische, die klassische Frage, ich will dem Arbeitnehmer zu Weihnachten für 60 Euro was schenken, kriege ich das in die Regelung rein? Und da muss man halt sagen, ja, wo ist das besondere persönliche Ereignis des Arbeitnehmers bei Weihnachten? Und das ist es halt normalerweise nicht. Wenn der Arbeitnehmer nicht gerade am Weihnachtstag selber Geburtstag hat, der Geburtstag wäre nämlich das besondere persönliche Ereignis, dann funktioniert es halt nicht.
Also kann ich nur an alle sagen, sucht euch den richtigen Ehepartner. Meine Frau hat am 24.12. Geburtstag, was dann den Ehemann immer zum Mittag, wir sind jetzt 41 Jahre verheiratet und vielleicht 3 Jahre vorher zusammen. Ich glaube, seit 44 Jahren versuche ich das hinzukriegen, meiner Frau einen schönen Geburtstag am Heiligabend zu machen. Aber eben das persönliche Anlass, das ist das Entscheidende. Ne?
Genau, und nur dafür gelten die 60 Euro und eben auch ganz wichtig, die 60 Euro gehen nicht, wenn man sie in Geld gibt. Auch die Frage kommt interessanterweise immer wieder und immer noch. Es muss ein Sachbezug im Wert von 60 Euro sein. Und beim Sachbezug, da gilt das Gleiche, was wir alle kennen bei der 50 Euro Freigrenze. Das heißt, ich kann natürlich den Blumenstrauß nehmen, ich kann das Buch oder eine CD, sofern ich sowas noch irgendwo bekomme. Oder jetzt kommen ja wieder die Schallplatten, da kann ich auch eine Schallplatte schenken. Das wäre ein klassischer Sachbezug bis 60 Euro wert. Oder natürlich auch der Gutschein, der als Sachbezug anerkannt wird. Da gelten dann die gleichen Voraussetzungen nach dem ZAG wie bei der 50 Euro Freigrenze.
Haben wir ja schon mal besprochen, ne, glaube ich.
Genau, Folge 9 unseres Podcasts, da haben wir die 50 Euro Freigrenze besprochen, da kann man es nochmal nachhören. Da gelten also die gleichen Grenzen. Mir ist einfach nur wichtig, dass man sieht, man muss es eben genau und richtig machen. Sachbezug, das besondere persönliche Ereignis, also Geburtstag, Heirat, Geburt des Kindes und es halt auch da nicht übertreiben. Also ich kriege jetzt in letzter Zeit wieder vermehrt die Anfrage, ja, wie sieht's aus am Namenstag? Wenn der Namenstag wie ein Geburtstag gefeiert wird, ja. Wenn der Namenstag gar nicht mehr gefeiert wird, nein.
Da rege ich mich einfach auf. Das ist wie diese YouTube-Videos da, wie viele Mandanten, oder bist du Steuerberater, wie viele Mandanten hattest du, ja mehrere hunderttausend, und dann kommen solche Tipps, der Namenstag, ja, oh, der erste Tag ohne Fußpilz ist auch ein persönliches Ereignis. Also, wir sind uns doch mal ehrlich, was ist es? Es ist der Geburtstag, weiß ich was, wenn jemand heiratet oder sonst irgendwas, wirklich ein persönliches Ereignis, wenn der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin Kinder bekomme. Und was da, glaube ich, auch lange Zeit umstritten war, Sebastian, ist auch schön geregelt. Der Auszubildende erhält von seinem Arbeitgeber nach bestandener Abschlussprüfung eine Sachzuwendung wert von 45 Euro. Hier steht Buchgeschenk. Aber jetzt lassen Sie einfach ein Abo für einen Streamingdienst im Wert von, weiß ich was, 40 Euro habe. So, das wäre ein persönliches Ereignis. Da war ja die Frage, ist das Bestehen von der Prüfung ein persönliches Ereignis oder ein berufliches Ereignis? Und da habt ihr dann wirklich auch, glaube ich, das schön geregelt, habe gesagt, okay, komm, der Erfolg liegt ja in der Person, also die Abschlussprüfung, da könnte man auch die 60 Euro verwenden.
Ja, also daher, man muss einfach gucken, dass man es halt A nicht übertreibt und B, dass man halt das in den richtigen Kontext stellt und dann funktioniert das Ganze.
Also muss ich immer sagen, wenn es solche Tipps gibt, der Namenstag, also das kann ja vielleicht regional, vielleicht mal irgendwo tatsächlich ein Tag sein, wo man feiert, aber wenn da solche Tipps kommen, muss ich immer sagen, naja, der Profi weiß bessere Tipps, vernünftige. Ja. Also rede ich nicht immer auf drüber.
Also das brauchen wir nicht, wir können ja anders nicht aufregen, wir wollen ja niemanden aufregen. Und
doch, nee, man redet niemand zu solche windigen Gestaltungen. Ja. Das sorgt nur für Ärger und nachher hast du den Wunsch, die Prüfung, die verständliche Diskussion. Aber ist doch eine schöne Regelung und Weihnachten, Ostern ist kein persönliches Ereignis. Aber also bei uns kommt er ganz gut an.
Das ist schön. Und dann machen wir noch die anderen Regelungen dazu. Im Absatz 2 gibt es dann nochmal eine 60-Euro-Grenze. Die gilt jetzt aber wieder beim Arbeitsessen aufgrund eines außergewöhnlichen Arbeitseinsatzes. Da ist das Arbeitsessen bis 60 Euro eben begünstigt. Und da muss ich halt auch sagen, das ist dann immer wieder die Frage, ja, wenn ich mich jeden Monat mit meinen Leuten zusammentreffe, ist das noch ein außergewöhnlicher Arbeitseinsatz, ja oder nein? Da können wir jetzt helfen. Jetzt würde ich sagen, ist eine Betriebsveranstaltung, pauschalierst mit 25% weg und die Sache ist gut. Und in den außergewöhnlichen Arbeitseinsatz kommst du halt bei einer Regelmäßigkeit nicht rein, weil wo soll was außergewöhnlich sein, wenn es regelmäßig stattfindet? Also da.
Aber stell dir mal vor, es fällt irgendwas aus im Betrieb. Also irgendeine Maschine, weiß ich was.
Ich hätte es jetzt anders gemacht. Wir haben doch in letzter Zeit so viel Wasser vom Himmel gehabt. Du hast eine kleine Überschwemmung in deiner Firmenhalle. Jetzt rufst deine Mitarbeiter an, kommt, helft schnell das Wasser rausschippen. Die kommen alle, helfen mit. Und dann ist klar, irgendwann kriegen die Leute Hunger. Und dann bestellst du die Pizza. Die wird nicht über 60 Euro kosten. Und was zu trinken dazu. Und ihr esst gemeinsam. Und jetzt haben wir genau diesen außergewöhnlichen Arbeitseinsatz, der hier gedacht war.
Und das muss eben unregelmäßig sein. Und wenn Sie Firmen sehen, wo viel EDV-Freak sitze, da stapeln sich die Pizzakartons sowieso in der Ecke. Das ist nicht mehr außergewöhnlich. Und Inventur ist auch immer spannend. Wer schon mal Inventur wie früher erlebt hat mit der körperlichen Bestandsaufnahme, da ist halt spannend. Da wird es halt immer später. Sebastian, ja. Einmal jährlich Inventur, außergewöhnlich.
Ja, da hätte ich jetzt kein Problem mit
gehabt. Genau, so sehe ich es auch. Ne? Also wirklich ein Jahr.
Einmal jährlich ist keinmal, das ist tatsächlich, und die Inventur ist ja auch ein außergewöhnliches Ereignis, auch wenn sie natürlich in einem gewissen Intervall jährlich wiederkommt.
Und schau Sie bitte, dass das Essen am Arbeitsplatz eingenommen wird. Bei mir kommt immer die Frage, Herr Sprenger, wir hatten wirklich Tagung bis, also wir saßen zusammen bis 19.30 Uhr, da habe ich den Mitarbeiter rüber in die Pizzeria eingeladen. Vorsicht, Vorsicht. Das ist klar, was passiert in der Pizzeria? Man ist noch so aufgeregt, dass man erstmal die nächste halbe Stunde doch über den Betrieb spricht, aber dann beruhigt man sich, wenn die Lasagne kommt oder die schöne Pizza Carbonara. Bitte, das sind keine Arbeitsesse. Das ist definitiv, das sagt der BFH, glaube ich, da hat er eindeutig entschieden, das spricht, ist Belohnung. Das, und Sebastian, weiß nicht, wie du siehst, bei der Verpflegung ist der BFH erstaunlich zickig. Gell?
Ja, also, das sagt er, also interessanterweise muss man natürlich immer sagen, die Urteile sind natürlich alle schon etwas älter. Ich weiß nicht, wie es der aktuelle Senat sieht, weil wir haben ja da vom aktuellen Senat die Geschichte bekommen, wann liegt ein Frühstück und eine Mahlzeitenbestellung als Frühstück vor. Das war dieses Thema mit den Rosinenbrötchen und der Frage, ist das Rosinenbrötchen, das sei keine Mahlzeit, wenn du aber eben das Brot und der Aufstrich und die Wurst daneben stellt, dann sei es ein Frühstück und eine Mahlzeit. Aber ich weiß nicht, ob es heute halt so entscheiden würde, aber dann müsste man es komplett durchfechten und das muss man natürlich auch wollen. Ob man
ja, aber da muss man sagen, dann hat der BFH halt irgendwo eine Grenzlinie gezogen. Ja, das, ja. Ich glaube, irgendwann hat er auch Probleme, muss halt irgendeine Linie ziehen, aber der BFH sagt natürlich, Leute, wenn ihr Hunger habt und das erlebt es in der Familie, was ist, wenn jemand von der Familie Hunger hat? Er ist nicht er selbst, also egal ob meine vierjährige Enkelin Carla oder meine Ehefrau oder ich, Familie sagt schon, Schoma, komm, kriegst du was zu essen. Das heißt, das ist persönlich, wirklich immer persönlich auch wichtig. Und deswegen ist der BFH sagt, also da ist das überwiegend Eigenbetriebinteresse und das Eigeninteresse vom Arbeitnehmer, das ist schwer zu gewichten. Und deswegen sind sie mit den Arbeitsessen vorsichtig, das sind nur seltene Fälle. Und wir haben ja jetzt die Pauschalierung mit 25%. Genau. Sebastian, was mich immer beschäftigt, ist tatsächlich, also jetzt machen wir mal das Beispiel, da können wir uns jetzt drüber amüsieren. Ich sage im Seminar, an einem trüben Novembertag liegt auf dem Schreibtisch von jedem Mitarbeiter irgendein süßer Schokoriegel und da steht drauf, und jetzt Variante A, danke für Ihre gute Arbeit. Und Variante B, da steht der Post drauf, an diesem trüben Novembertag ein Stimmungsaufheller. So, und ich sage immer, jetzt haben wir die 50-Euro-Freigrenze jeden Monat ausgenutzt. Welcher Post-it ist steuerschädlich? Der Danke für die gute Arbeit, nehmen wir an, der Schokoriegel kostet 80 Cent. Oder der zweite, an diesem trüben Tag ein Stimmungsaufheller. Sebastian, wie siehst du es?
Ich würde in dem Fall sagen, bei Variante B habe ich überhaupt kein Problem mit. Da bin ich klar in der Annehmlichkeit drin, Getränke, Genussmittel, die ich einfach so als Arbeitgeber zur Verfügung stelle, um meinen Arbeitnehmern hier ein angenehmes Arbeiten zu ermöglichen. Überwiegend eigenbetriebliches Interesse, Annehmlichkeit hier, kein steuerpflichtiger Arbeitslohn. Mit einem Post-it A, wenn ich es halt für die Arbeitsleistung bekomme, ist es ein Incentive. Und dann kriege ich ganz massiv Sodbrennen und Bauchweh und muss dir sagen, oh, der Schokoriegel, der liegt dir eventuell schwer im Magen. Weil wenn man es dann so sieht, dann muss man sagen, dann ist es ein steuerpflichtiger Arbeitslohn. Ja. Du hast gerade gesagt, du hast die 50-Euro-Freigrenze anderweitig ausgenutzt. Jetzt haben wir Sachbezüge, 50 Euro anderweitig plus 80 Cent. Der Schokoriegel sind wir bei 50,80 Euro. Und jetzt sind die 50,80 Euro steuerpflichtiger Lohn. Und damit natürlich also, auch beitragspflichtige in der SV.
Gelegentlich werfe ich mir den Leuten vor und sage, das sei so dämliche Beispiel, weil niemand dieses Post-it aufhebt. Es geht ja gar nicht darum, das Post-it, natürlich hebt es niemand auf. Es geht um die bildliche Darstellung. Ich liebe einfach Beispiele an der Grenzlinie. Und ich glaube, der Schokoriegel, weil was würde ich machen, wenn ich den liege sehe, ich würde ihn sofort essen. Und alles, was dazu dient, dass man das im Grunde mal sofort am Arbeitsplatz vertilgt, genießt, das sind eigentlich so ein bisschen Aufmerksamkeiten, ne, Sebastian? Also, ich würde auch sagen, noch
ein du hast natürlich immer diese Abgrenzung, die wir ja mehrfach jetzt durchgestritten hat, auch oder weil sich Verwaltungsseite viel Gedanken gemacht hat, wann liegt eine Mahlzeitenbestellung vor, weil natürlich Frühstück, Mittag, Abendessen. Ja. als Art Mahlzeitengestellung, das wäre mit dem Sachbezugswert zu versteuernden Lohn, den ich dann wieder pauschalieren dürfte. Und da muss ich natürlich die Abgrenzung hinziehen, aber alles, was unter dem Mahlzeitenbegriff bleibt, und da haben wir ja Gott sei Dank mittlerweile sehr klare Regelungen, da haben wir kein Problem. Da sind wir eben in der Annehmlichkeit. Das ist das Typische. Ich stelle Mineralwasser oder von mir aus auch Softdrinks zur Verfügung, gerade wenn es heiß ist, damit meine Mitarbeiter nicht verdursten müssen. Aber auch wenn sonst die Getränke zur Verfügung stehen, wenn der Kaffee zur Verfügung steht, das ist eindeutig hier im Bereich der Annehmlichkeit verordnet. Und wir haben halt dieses BfH-Urteil, was ich vorher schon angesprochen habe, wo wir ja diesen Fall hatten. Ein Arbeitgeber stellt Rosinenbrötchen, Käselaugenstangen und Schokobrosse hin und der BfH sagt, solange der Arbeitnehmer das einfach so mitnehmen kann, ist es noch eine Annehmlichkeit, überwiegend eigenbetriebliches Interesse, nicht steuerbarer Lohn. Wenn es eben so ist, dass das Brötchen ist, er muss selber noch Hand anlegen, muss das Brötle aufschneiden, beschmieren, legt sich Wurst drauf oder Käse drauf, auch die Laugenstange, er wird sich den Käse drauflegen, es ist keine Käse-Laugenstange, sondern Laugenstange, ich schneide sie auf, lege den Käse drauf, dann käme er wohl zu einer Mahlzeit, dann wäre es eventuell ein Frühstück, Mittag oder Abendessen. Da wäre die Abgrenzung zu ziehen.
Also dieses BfH-Urteil wird oft belächelt und auch so ein bisschen in Kakao gezogen, aber ich bin froh. Vorsicht, wenn Sie der Handwerker, also Ihr Arbeitnehmer auf der Baustelle draußen, was man halt auch schon mal macht, 10 Leberkäse-Weckle mitbringe oder Schnitzelbrötle oder weiß ich was, Heringsbrötchen, um jetzt alle Kolleginnen und Kollegen aus alle Regionen abzuholen, das ist keine Aufmerksamkeit mehr. Ne? Fleischkäse-Weckchen, ein weiß ich was, ein Heringsbrötchen oder Schnitzelbrötchen, weiß ich, wie du siehst, der Bastian, das ist eben schon die Grenze. Der würde sagen, das ist das legendäre.
Also das BfH-Urteil fasst die Finanzverwaltung halt, das ist das Urteil vom 3. Juli 2019, ja. Wenn es interessiert, man findet es auch in den Hinweisen zur Richtlinie 19.6 im ersten Teil, im fünften Spiegelstrich. Und da fasst die Finanzverwaltung halt zusammen, stellt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern unbelegte Backwaren nebst Heißgetränken zum sofortigen Verzehr im Betrieb bereit, dann liegt eine nicht steuerbare Aufmerksamkeit vor. Und das ist eben genau dieser Punkt. Dahinter verbergen sich eben die fertigen Rosinenbrötchen, die Schokocroissants oder auch die Käse-Laugenstange, die halt so fertig ist zum Mitnehmen, wenn es halt mehr ist. Und du hast es jetzt schön gesagt, der Leberkäse weg, der Fleischkäse weg oder wie auch immer es gerade bezeichnet wird, der ist halt aufgeschnitten, da liegt das Fleisch zwischendrin, da wird noch Senf oder Ketchup drauf gemacht. Das geht über diese unbelegten Backwaren hinaus. Da kommen wir nicht mehr hin, da sind wir dann in der Mahlzeitengestellung drin. Und da
ich bin jetzt auch bekennender Leberkäse-Weckchen-Fan, wenn er gut ist. Und muss ich einfach sagen, ist für mich ein Unterschied. Ob ich jetzt ein Mohnbrötle einfach trocken zum Kaffee nimmt, ich mag auch Mühlenbrötle ohne alles drauf, aber Fleischkäse-Weckchen ist mehr. Und meine Damen und Herren, von der Beratung, ich sage immer, Leute, die mit der Sachbezugswirkung versteuern es mit 25%. Wirklich, wir nehmen Druck aus dem Kessel raus, wenn man zum Mandant sagt, ja, natürlich dürfen Sie der Kollege 10 Fleischkäsewickel mitbringen. Da gehen wir her, machen Sachbezugswert 25%. Also da geht die Welt nicht unter.
Jetzt beruhigst du mich aber mit deinem Bekenntnis zum Leberkäse weg oder Fleischkäse weg, weil ich bin auch bekennender Fleischkäse-Wecke-Fan. Ich schocke meine Kollegen immer damit, wenn wir morgens irgendwo eine Besprechung haben und auf dem Weg zur Besprechung brauche ich dann meistens beim Bäcker so ein Fleischkäse weg, damit ich in der Besprechung halbwegs erträglich bin und dann ist alles gut.
Aber Andreas weiß dann genau, es gab auch Dienstag Fleischkäse-Wecke. Jetzt ist wieder ein bisschen Diät angesagt, sonst sind meine 100 Kilo Lebengewicht gleich um 10% höher. Also das zeigt es ganz gut. Aufmerksamkeit, also ich glaube, man tut es auch in der Beratungspraxis sich einen Gefallen, wenn man das die Kirche im Dorf lässt, aber wenn es mal im Advent für jeden einen Lebkuchen gibt, ist das eine Aufmerksamkeit. Aber nicht das Lebkuchenpaket, das man mit nach Hause nimmt und da muss man einfach sagen, dann gucken wir mal, dass wir es in die 50 € Freigrenze kriegen. Oder ich meine halt immer bei Mahlzeiten, Sachbezugswert, der ist nicht hoch, 25%, ist SV-frei, so helfen mir der Mandant. Ja.
Das ist schon gut. Gut, wollen wir zur Aktivrente übergehen?
Ja.
Als zukünftiger Aktivrentner willst du anfangen?
Also ist spannende Sache, also das geht ja wohl darum, Sebastian, so ist die Gesetzesbegründung, die jetzt dieser ein bisschen viel geschmähte Boomer-Generation davon zu überzeugen, dass sie trotz Rentebezug noch weiter arbeitet. Und da hatte man eigentlich gesagt, okay, was ist natürlich das Problem? Du hast Rente, die ist ja steuerpflichtig, vielleicht noch betriebliche Altersvorsorge. Und wenn da jetzt noch Lohn obendrauf kommt, das tut natürlich Rentner vom Prinzip her, das führt häufig zu einer Steuerbelastung. Das ist tatsächlich so. Und da war der Gedanke, und für mich so wichtig, es betrifft nur, so verstehe ich, ein Gesetz oder die Gesetzes...
Gesetz gibt's, die Koalitions, man muss ja Koalitionsvertrag sein, weil wir haben ja noch kein Gesetz. Wir wissen im Moment nur das, was im Koalitionsvertrag drinsteht. Wir wissen auch nicht, wann die Bundesregierung letztlich das Gesetz umsetzen will. Ob das, ich kann mir es fast nicht mehr vorstellen, dass das auf 2026 noch klappt. Ja. Das dürfte eher auf Richtung 1.1.2027 gehen. Also das ist eine Regelung, die weit in die Zukunft greift. Und letztlich steht im Koalitionsvertrag nur drin, wir wollen, dass Sozialversicherungs pflichtig beschäftigte Arbeitnehmer, die in das Rentenalter eintreten, weiterarbeiten und diese sollen bis zu 2000 Euro im Kalendermonat steuerfrei hinzuverdienen. Vorsicht aber, nicht beitragsfrei. Es soll nur steuerfrei, also in der Steuer sein, aber in der Sozialversicherung sollen die 2000 Euro dann sehr wohl beitragspflichtig sein.
Also der Minijob zum Beispiel, der wird normalerweise mit 2% einheitliche Pausteuer besteuert, dann ist ja das Problem erledigt. Aber beim Minijob gibt es, der wird gerade da reinfallen, weil er nicht SV-pflichtig ist. Und, so wie man es versteht, auch die multi-selbstständige Tätigkeit, also wenn der Andreas Sprenger jetzt, habe ich jetzt kein Problem damit, weiter arbeitet. Also ich, bei mir ist ein schönes Beispiel, ich habe die Regelaltersgrenze erreicht im Mai diesen Jahres. Und ich habe auch wirklich meine Rente dann beantragt. Weil ich selbstständig bin, ist die verhältnismäßig gering, da gibt es auch nichts zu klagen, alles okay. So, und wichtig ist, also diese 2000 gibt es wohl nur, wenn man die Regelaltersgrenze erreicht hat. Sie kennen die 45-Jahre-Rente von der Frau Nahles, das ist eine vorgezogene Rente. Also wenn jemand die vorgezogene Rente bezieht, mit 45 Beitragsjahre und arbeitet hinzu, so war nach dem Koalitionsvertrag zu verstehen, so sehe ich es jedenfalls, die wäre nicht begünstigt gewesen.
Richtig. Also du musst in die Regel, also so ist die Idee vom Koalitionsvertrag, bist Regelrentner und trittst dann und arbeitest dann eben weiter und dann soll diese 2000 Euro steuerfrei, aber eben beitragspflichtige Monate hinzuverdient werden können. Im Prinzip eben ja derjenige, der verlängert über das im Moment 67. Lebensjahr dann.
Ja, genau. Und es soll, das war die letzte Information, über den Grundfreibetrag geregelt sein. Also ganz spannend, da will man jetzt gar nicht weiterdenken, was du siehst, weil dann würde ich sagen, weiß gar nicht, ob es eine Lohnabrechnung dann geht mit den 2000 Euro.
Also ich bin gespannt, wie man es macht, weil das wird ja in der Lohnabrechnung durchaus ein großes Problem werden, weil was ich mir ja gefragt habe, ist es beitragspflichtig in der Sozialversicherung? Wie berechne ich die Vorsorgebeiträge bei diesen Personen? Weil normalerweise haben wir ja, wenn es steuerfrei ist, die Vorsorgebeiträge, die darauf entfallen, dürfen wir ja als Sonderausgaben normalerweise nicht berücksichtigen. Es gibt ein paar Ausnahmen, betriebliche Altersversorgung oder sowas, wenn da plötzlich die SV-Beiträge anfallen würden, dürfte man sie ja wieder berücksichtigen. Deshalb, da stellen sich schon viele Sonderfragen und ich kann mir schon vorstellen, dass der Gesetzgeber sich deshalb auch schwer tut, weil ja hier sowohl das Sozialministerium, also BMAS von Frau Bass, wie auch Herr Klingbeil mit dem Bundesfinanzministerium betroffen sind, hier einen gescheiten Gesetzentwurf nachher auf die Beine zu stellen, der dieses ganze Zusammenspiel sauber regelt. Also das ist schon ein dickes Brett, das man da bohren will. Ich bin mal gespannt, ob wir da in nächster Zeit noch was hören, ob man versucht, das für 2026 ins Leben zu rufen, weil man hat ja im Koalitionsvertrag es angekündigt. Das ist das, was mich tatsächlich im Moment ein bisschen irritiert, weil man wird immer angesprochen, ja, was ist jetzt mit der Aktivrente? Man kann nur sagen, ich weiß das, was im Koalitionsvertrag drinsteht. Mehr leider noch nicht, weil es eben keinen Gesetzentwurf gibt. Ich hatte jetzt so ein bisschen gedacht, mit dem Steueränderungsgesetz 2025, da nimmt man es mit auf. Aber zumindest nach den Unterlagen, die bisher veröffentlicht sind, ist es noch nicht in diesem Gesetzentwurf drin.
Also, ich glaube, da sind wir uns einig. Es gibt auch verfassungsrechtlich, ist es nicht ganz einfach, weil es eine Bevorzugung einer Alters-, einer von, ja, muss ich einfach mal sagen, von älteren Leuten ist. Zum Beispiel meine Generation. Da gibt es Stimmen, die sagen, das ist natürlich ein legitimes Interesse des Gesetzgebers. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, das ist schwierig, wegen dem AGG. Also wenn Sie Fragen haben von Mandanten, von Arbeitgebern, wird man sagen, zurzeit kann man da noch nichts Verlässliches dazu sagen. Und mir erscheint, um es vorsichtig zu sagen, das Gesetzgebungsverfahren noch mit manchen Hürden belastet.
Ja, also ich glaube das auch, und vor allen Dingen, du hast das selber an deinem Beispiel gemacht, es stellt sich ja dann auch noch die Frage, einmal die Diskriminierung über das AGG, aber auch die Diskriminierung der Einkunftsarten untereinander.
Ja,
warum
spannend,
ist der Unternehmer, der weiterarbeitet, warum sollte er nicht auch wichtig für die Gesellschaft sein, warum soll es nur der sozialversicherungspflichtige beschäftigte Arbeitnehmer, warum soll nur der wichtig sein? Also da bin
also
ich
man kann
gespannt.
Man kann da eigentlich jetzt alles verstehen, wenn man jetzt ein bisschen offen ist. Man kann verstehen, dass man sagt, naja, man will halt vor allem auch die Sozialversicherung stärken, das ist ja durchaus legitim. Ja. Die hat ja ihre Schwierigkeiten, dass man dann sagt, okay, da machen wir eben nur die Arbeitsverhältnisse. Man kann aber auch verstehen, wenn andere Leute sagen, ja gut, aber Einkünfte so unterschiedlich, was ist mit der jungen Generation, was ist mit jemandem, der Familie hat und in Freiburg Familie und Wohnung und einen Hut kriegen muss. Also das wird noch spannend sein in der Beratungspraxis. Muss man einfach sagen, wir wissen gerade nichts und wir wissen wirklich, also wir wissen im Grunde gar nichts.
Genau.
Und ich bin auch skeptisch, ob das 2026 sich umsetzen lässt.
Also zum ersten Mal. Ich gehe davon aus, dass es allein deshalb vom zeitlichen Ablauf her, es müsste jetzt auch kommen, je nachdem, wie man es machen will, gerade was du gesagt hast, wenn man es wirklich über einen Grundfreibetrag abbilden wollte, bräuchte man jetzt dringend das Gesetz, um den Programmablaufplan im Zweifel für die Lohnabrechnung abbilden zu können.
Wenn man es natürlich sagt, neue Beitragsgruppe gibt, Personengruppenschlüssel.
Genau. Wenn es eine echte Steuerbefreiung ist, die ich schlüssel, dann wäre es kein Problem, weil dann könnte ich es ja nachher sagen, ich schlüssel es in das Lohnprogramm wie einen echten Steuerbefreiung.
Aber das und dann hast du gesagt, genau. Und da hast du noch gesagt, Sebastian, auch das geht um die Mehrarbeit, dass man die Koalition plant, Zuschläge für Mehrarbeit steuerlich zu begünstigen. Und das Erste, was glaube ich, dich und mich dann auch ein bisschen verblüfft hatte, weil wir eben viel arbeitsrechtliche Kollegen haben. Es gilt nur für Vollzeitbeschäftigte. Ne?
Ja. Also man will das tatsächlich wohl nur für Vollzeitbeschäftigte machen. Und zwar bei den tarifgebundenen Arbeitgebern für diejenigen, die mehr als 34 Stunden arbeiten. Und es geht auch nur für die Zuschläge für die Mehrarbeit. Also nicht für den Grundlohn, den ich weiterbekomme, sondern für den Zuschlag. Und für diejenigen, die nicht tarifgebunden sind, soll es auf die 40. Stunde folgende, also ab der 41. Stunde für den Zuschlag gehen, aber eben nur für die Mehrarbeit soll diese neue Steuerbefreiung für Mehrarbeit kommen. Und da werden sich auch da wieder viele Folgefragen stellen. Das eine ist, das diskutieren wir ja schon beim Paragraph 3b, bei den Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschlägen, was ist der richtige Grundlohn? Und dann auf der anderen Seite natürlich, ja, wenn nur derjenige, der Vollzeit arbeitet, den Zuschlag steuerfrei bekommen kann, dann brauche ich natürlich einmal einen Arbeitgeber, der bereit ist, den Zuschlag zu zahlen. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich das Problem, ja, als Teilzeitkraft, wenn ich mehr arbeite, habe ich dann nicht auch, ich meine schon, wahrscheinlich wird das arbeitsrechtlich so sein, dass ich arbeitsrechtlich dann auch den Anspruch auf den Mehrarbeitszuschlag habe als Teilzeitkraft, aber ich kriege die Steuerbefreiung nicht.
Und ob das also machen wir ein Beispiel, jemand hat einen Stundenlohn von 25 Euro und arbeitet, nehmen wir an jetzt eine Tarif, oder nehmen wir an, arbeitet in einer Woche statt 40, 45 Stunden, dann wäre begünstigt, Sebastian, so habe ich es verstanden, ein Zuschlag auf die 25%, also die 25% für die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Stunde ist normal steuerpflichtig, SV-pflichtig, aber wenn jetzt der Arbeitgeber sagt, okay, dann zahle ich dir einen Zuschlag von, nehmen wir an, 3 Euro pro Stunde noch obendrauf, dann werden die 3 Euro, ohne den Betrag jetzt zu zementieren, die käme für die Steuerfreiheit in Frage.
Ja.
Genau, also für 5 mal 3 Euro könnte man jetzt klären. Und jetzt natürlich die Frage, was ist mit dem Teilzeitbeschäftigten? Und da hat er mal Rechtsprechung vom EuGH. Wenn jemand 20-Stunden-Vertrag hat und arbeitet 23 Stunden, da hat ein Tarifvertrag, Systemgastronomie war es, glaube ich, nee, es war in dem Fall Flugpilot, da hat man gesagt, nee, also der Teilzeitbeschäftigte kriegt keine 3 € Zuschlag, man kriegt die 3 € Zuschlag erst, wenn man mehr arbeitet wie Vollzeitbeschäftigte. Und Sebastian, das hat bei der Arbeitsrechtler und dieses EuGH-Urteil wilde Aufregung verursacht, gell? Weil man einerseits sagt der EuGH, naja gut, es spricht für eine Teilzeitdiskriminierung, also für eine Diskriminierung von Teilzeitkräften, wenn man da die 3 Euro Zuschlag ab der 21 Stunde nicht bezahlt. Aber es blieb dann irgendwie ganz, nicht ganz klar, was denn die EuGH-Rechtsprechung sagt. Und also das bleibt so ein bisschen spannend. Ne? Also arbeitsrechtlich ist es, glaube ich, schwierig.
Also ich bin mal gespannt, weil eigentlich muss man diese Vorfrage, glaube ich, erstmal klären. Hat eine Teilzeitkraft nicht auch Anspruch auf entsprechende Zuschläge oder ab wann hat sie Anspruch auf solche Zuschläge? Wenn das arbeitsrechtlich sauber geklärt ist, kann man eigentlich erst über die Steuerfreiheit diskutieren anfangen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das genau der Punkt ist, warum auch dieses Thema im Moment eher nach hinten gerückt ist.
Weil natürlich auch die Arbeitgeber, Arbeitnehmervertreter natürlich dann auch darauf hinweisen, also das sind ja bei uns in Deutschland die Gewerkschaften, die sagen, naja, also der Teilzeitbeschäftigte, der mehr arbeitet, da ist ja der Arbeitgeber genauso froh. Also auch da würde ich sagen, Sebastian, also du siehst, ich glaube nicht, dass das jetzt 26 Zeit da kommt. Zum 1.1.2026.
Also ich kann mir das im Moment auch nicht mehr vorstellen, dass ich die Zeit vom Kalenderjahr auch zu weit fortgeschritten. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das erst im Laufe des nächsten Jahres sehen.
Also wenn man dann die Frage, würde man bei beiden Themen sagen, bei Aktivrente und bei diesem Zuschlag, steuerfreien Zuschlag für Mehrarbeit, würde man sagen, zurzeit können wir das noch nicht in die wirtschaftliche Planung mit einbeziehen, weil man wirklich erst mal schauen muss, was die Gesetzentwürfe tatsächlich bringen. Und erst dann kann man das überhaupt für die alltägliche Praxis und die Gestaltungspraxis überhaupt umsetzen. Ne? Zurzeit wissen wir wirklich gar nichts.
Genau das Gleiche gilt auch, wenn man gefragt wird zur Teilzeitprämie. Die steht ja auch entsprechend im Gesetz drin. Also es soll eine neue Pauschalierung kommen, wenn ich einer Teilzeitkraft einen Zuschlag anbiete. Einmalbetrag, eine Teilzeitaufstockungsprämie heißt es im Koalitionsvertrag genau. Und die soll ich dann pauschal versteuern können. Pauschal versteuert heißt ja üblicherweise dann auch Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung. Aber auch da gibt es noch keinen Gesetzentwurf. Und wir wissen deshalb überhaupt nicht, was man dazu immer, wohin das Ganze geht, welche Höhe man da vielleicht sich ausdenkt, wie genau die Regelung ist. Und ich gehe auch da davon aus, das wird erst im Laufe des nächsten Jahres dann kommen und wahrscheinlich dann mit Anwendung zum 1.1.2027, weil ich hoffe, dass man keine unterjährige Änderungen da macht, weil unterjährige Änderungen heißen immer neuer Programmablaufplan und meistens Chaos in der
Lohnabrechnung. Aber deswegen waren, glaube ich, also man muss da wirklich jetzt auch neutral sagen, für die Politik natürlich sind sehr interessante Ideen, ist die Umsetzung schwierig und wir sind jetzt auch, weiß nicht, ich kriege Kritik, man muss es halt auf den Weg bringen, aber deswegen, ich war deswegen ein bisschen eher überrascht vom Steueränderungsgesetz, das da jetzt kam, weil da von den Themen gar nichts drin ist. Ja. Irgendwie ist man wie so an Weihnachten, ne? Man guckt, ob das Christkind vielleicht schon was bringt. Und stellt fest, also die drei Themen, die wären ja wirklich auch für die Arbeitnehmerschaft interessant. Zu den Themen muss man sagen, einstweilen kann man da noch nichts dazu sagen.
Genau. Gut, ich glaube, wir sind jetzt bei Minute 43.
Ja.
Das ist eine wunderschöne Ferienfolge, die Ferien- oder Nachferien-Wiederaufnahmenfolge. Die wollen wir dieses Mal nicht, wir wollen es nicht übertreiben. Wir wünschen viel Spaß beim Podcast hören. Wir hoffen, Sie können das irgendwo machen, auf der Fahrt zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause oder beim Joggen oder unter der Dusche oder sonst wo. Und ich hoffe, Sie haben alle ein bisschen Spaß dabei. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Ich also ich werde auch Spaß, oder Sebastian?
Ich habe viel Spaß.
Also mir macht es immer Spaß mit dir.
Genau,
mir
auch mit dir.
Und ich freue mich. Und es gibt immer neue Erkenntnisse, wo du denkst, aha.
Wenn wir wieder zusammen uns setzen. Und ich glaube, die nächste Folge, das können wir einfach mal ganz beruhigt anteasern, wenn nicht irgendwo ein ganz tolles Gesetzgebungsverfahren noch auftaucht, wo wir sagen, das ist so aktuell, das müssen wir unbedingt besprechen, dann würde man doch vormachen, der Firmenwagen, und schauen uns mal die Firmenwagenbesteuerung an.
Also würde ich sagen, machen wir Firmenwagen, dann machen wir immer nur betriebliche Altersvorsorge, ne?
Ja, betriebliche Altersversorgung, die werde ich nachher gleich in unsere Themensammlung mit aufnehmen. Ja. Und dann können wir die entsprechend mal auch entsprechend bearbeiten. Ich glaube aber, da werden wir mehrere Folgen brauchen, sonst überlasten wir alle.
Ja, klar. Betrieblich alles, so muss man sanft machen. Ne?
Genau. Ja. Und dann kann ich nur sagen, vielen lieben Dank, Andreas.
Jawohl, Sebastian, mach's gut.
Und tschüss nach March.
Tschüss nach Karlsruhe.